3, 2, 1, ポケットサムライアイアイアイバンザイ。 Neue Folgen, neue Themen, es ist wieder soweit.Und Flow mit zu viel Zeit hatte nur schlechte Streams, kein Crunchyroll. Ihr seid gerade neu, fragt euch, was ihr schauen sollt. Haben uns für euch alles gegeben, vergessen und nochmal angesehen. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch.
Willkommen zu Boketto, eurem Anime-Podcast. Und heute ist die beste Folge des Jahres. Wisst ihr warum? Denn wenn die Folge rauskommt, habe ich in der Zukunft Geburtstag.
Das ist schon mal ein guter Grund.
Du kannst mal jetzt meinem Zukunfts-Ich gratulieren.
Alles Gute. Ich weiß gar nicht. Ich überlege gerade, warte mal, du hörst es dann. Ja doch, soll den kommen.
Ja, das finde ich gut. Also nehmen wir übrigens meinen Podcast-Partner Flo. Aber ich wollte das mal, ist ja mein Geburtstag. Muss ich ja mal hervorheben hier. Roter Falke für alle, die auch. Das ist das Indianer-Sternzeichen und Native American-Sternzeichen. Sorry. Gut, besser als Widder. Ist cooler. Kann fliegen. Und was ist besseres Geschenk, finde ich, zum Geburtstag, als eine komplette Season voll mit neuen Anime und vielleicht neuen Lieblingsanime? Und heute geben wir euch, ist die Preview-Folge für den Frühling 2026. Ist natürlich auch immer ein bisschen verwirrend, finde ich, weil das immer so leicht zeitversetzt ist, so vom Gefühl, wann eine Jahreszeit ist.
Ja, wir haben auch ein paar Einträge, die irgendwie zeitversetzt gestartet sind. Die haben jetzt quasi 2, 3 Folgen oder mal eine und gehen jetzt aber im Frühling erst so richtig los. Die haben wir natürlich jetzt auch hier mit aufgenommen.
Und was man auch mal sagen muss, wir nehmen ja sonst immer erst Season Review auf und dann Season Preview. Allerdings diese Season, das wird es bestimmt auch in Zukunft ab und zu mal geben, wenn die Season halt eher 13 Folgen Anime hat, dann lohnt es sich halt, das eine Woche später aufzunehmen, um noch ein paar Finals mitzunehmen. Du hast mir vorhin erst erzählt, du willst Golden Kamuy halt gern zu Ende gucken. Kann ich auch nachvollziehen. Ich will eigentlich nie, ich will das nicht, dass es zu Ende ist, aber ich verstehe schon deinen Punkt.
Das schon geil. Schon machen, die letzte Folge.
Ist schon geiler zum Besprechen. Darum kriegt ihr jetzt erst die Preview und dann nächste Woche danach die Review von der letzten Season.
Ja, man kann es ja auch immer nicht so richtig steuern, was jetzt 13 Folgen hat und was nicht. Von daher.
Von nicht so gut. Richtig. Kann man es denn irgendwie steuern? Okay.
Mit deinen Wünschen.
Ja, okay. Du kannst ja gern, du kannst ja vielleicht anfangen. Wir fangen erstmal an mit den Fortsetzungen.
Genau, ja. Und du warst ja eben schon bei Indianer-Sternzeichen. Das erste, was jetzt gestartet ist, zumindest die erste Folge, geht zu 48 Minuten, ist JoJo Part 7 Steel Ball Run. Das verschlägt uns auch 1890 in Amerika. Und da geht jetzt das große Rennen los von San Diego nach New York. Einmal quer durch Amerika durch. Und du kannst halt ein Startgeld bezahlen und bist dann am Start, kriegst am Ende ein riesiges. So. Riesigen Schatz voll Gold sozusagen.
Red Race nennt man das.
Genau, und es ist alles erlaubt. Du kannst auch mit Auto fahren oder es gibt auch einen Abdul, der mit einem Kamel reitet zum Beispiel. Und es gibt einen Indianer, der einfach zu Fuß läuft. Und solche Sachen. Also du hast schon mal crazy Charaktere und dann natürlich die ganze JoJo-Bizarrness.
Da habe ich mal eine Frage. Mhm. Also mein JoJo-Stand ist, ich hatte ungefähr geguckt bis, also nicht durchgängig, aber die Staffel nach der Wüste mit dem, der immer so die schöne Haare hatte. Yosuke oder so? Wo sie in der Neuzeit waren, aber. Mhm. Jetzt höre ich, die sind im 18. Jahrhundert. Gab es das in den JoJo-Staffeln dazwischen auch schon mal, dass sie nochmal das Zeitalter oder die Zeitebene so gewechselt haben? Oder ist das etwas Neues mit der neuesten Staffel? Dass sie nochmal zurückgesprungen sind quasi in der Zeit?
Das ist eher ein Zurücksprung, sage ich mal. Ja. Ich will jetzt, es gibt eine Erklärung dafür. Die will ich jetzt aber nicht vorwegnehmen, bevor du es nicht guckst.
Dio.
Im Zweifel ist es immer Dio.
Ich weiß es ja nicht.
Wirst du schon noch sehen.
Wir planen ja auch ein ganz großes JoJo-Special, haben wir auch schon gesagt. Da laden wir auch Matthias wieder ein, weil es sein Lieblingsanime ist und er schon viel auch von JoJo gecosplayt hat. Das werden wir aber wahrscheinlich im Sommer, irgendwann im Juli oder so.
Aber es ist interessant, dass du es ansprichst, weil theoretisch könnte man das gucken, auch wenn man vorher keinen JoJo-Erfahrung hat. weil das eine eigenständige Geschichte erstmal ist. Klar, du erkennst die Namen, kannst dadurch ein paar Sachen natürlich ableiten. Aber prinzipiell ist das ein Einstieg, den man theoretisch machen könnte. Ich würde natürlich immer empfehlen, am Anfang anzufangen, weil es alles nice ist.
Ich finde nur den Gedankengang so geil, dass wenn die das jetzt durchziehen, ich weiß es ja nicht.
Ist auch die Frage, ja, die
ägyptischen Jojos oder so. Das kannst du, also wenn du jetzt in den Zeitebenen das nicht mehr ganz so schlimm ist, ich will das viel mehr. Also da kannst du ja sonst wo, Jojos im Mittelalter, so auf der Ritterburg, weißt du?
Es gibt ja noch ein paar Manga, da bin ich nicht so drin, aber es wird noch ein paar Sachen kommen, auf die wir uns freuen können. Die Frage ist halt nur, wann es kommt. Es gibt jetzt wohl noch eine Show oder eine Messe in Japan bald, Anfang April, wo das wohl angeblich erwartet wird, dann ein Announcement. Ansonsten ist jetzt erstmal die erste Folge draußen, könnt ihr auf Netflix gucken.
Ja, dann würde ich, glaube ich, zum nächsten kommen. Der nächste, den lese ich immer überall. Ich habe da gar nicht so die Berührungspunkte mit gehabt. Sie redet von Vistoria Wand and Sword Season 2. Wand ist voll schwere Wort. Egal. Ich habe die erste Staffel noch nicht gesehen. Das werde ich mich jetzt für die Season drauf vorbereiten und die mal nachholen. Die hat auch nur 12 Folgen, das ist schnell gemacht. Und es geht wohl prinzipiell darum, das klingt jetzt sehr plakativ, aber dass 5 auserwählte Magier in so einer Welt der Magie gegen ein übergeordnetes Böse kämpfen. Eigentlich so das Standardding, was es immer in Fantasy gibt. Aber ich habe mir einen Trailer angeguckt. Das sah schon ein bisschen hübscher aus als der Standard-Fantasy-Brei. Und es ist bei so vielen Leuten beliebt, dass es mich immer dann interessiert. Da muss ja irgendwas dran sein. Sonst wären ja alle von diesen Standard-Fantasy-Anime so beliebt. Sind sie aber nicht. Sind so eine Anime wie Frieren oder Sentence to be Hero oder aber auch Vistoria. Und weil darum interessiert es mich.
Okay, ja, also ich habe nur das Cover gesehen, aber es hat mich nicht so angesprochen. Deshalb habe ich jetzt nicht nochmal rein recherchiert. Ich bin gespannt, was du sagst. Mal gucken, wenn es jetzt schon die zweite Season ist, scheint es ja auf jeden Fall ein paar Fans zu haben.
Ich gucke halt so viel Trash-Fantasy. Also seitdem wir einen Podcast gemacht haben, was habe ich mir alles gegeben, wirklich? Und dann hoffe ich, ich habe wirklich auch bei den Neuerscheinungen diese Season eiskalt einen weggestrichen, wo ich dachte, nee, du bist wieder nur so ein Trash-Fantasy, hab jetzt keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und dann habe ich aber Vistoria mir aufgeschrieben, weil es sah irgendwie nicht ganz so trashig aus. Kann ich halt nicht so viel zu sagen, weil ich muss die erste Staffel noch nachholen, zugegeben.
Ich werde vielleicht mal vereinzelt ein paar Folgen reingucken.
Ja.
Alles klar. Als nächstes haben wir Dr. Stone. Ich glaube, da warten auf jeden Fall viele drauf. Ich bin heiß. Science Future Part 3. Und ja, das Ziel ist ja immer noch der Mond.
Sky is the limit.
Genau. Und dementsprechend müssen sie jetzt natürlich ranklotzen, denke ich mal. Und gerade mit dem, was am Ende da passiert ist, haben sie, glaube ich, nochmal eine größere Motivation, jetzt nochmal alle an einem Strang zu ziehen. Dementsprechend bin ich echt gespannt, was sie diesmal bauen.
Vor allem, ich glaube, das wird nochmal viel besser als die letzten Staffeln, weil ich habe ja in der letzten Staffel kritisiert und jetzt überhaupt so im Final, in diesem Science-Future-Part, zu viel Kämpfe. Zu viel Krieg, zu viel Kämpfe. Mir wurde viel zu wenig gebaut. Und was jetzt inwiefern gebaut wird, wollen wir jetzt nicht verraten. Aber das wird sehr viel Zeit, denke ich, beanspruchen. Und das wird wieder so eine Staffel, wie ich mehr Bock drauf habe. Und von daher bin ich sehr glücklich darauf und freue mich noch mehr als auf die letzte Staffel tatsächlich. Deutlich mehr.
Ja, ich kann schon verstehen, dass sie so Kriegsführung auch mit reingenommen haben, weil das ja auch immer ein Motor für technische Entwicklung war. Aber ich finde es auch gut, wenn sie einfach wieder ihre Base aufbauen oder halt bestimmte Abläufe zusammenstellen und dann damit irgendwas optimieren. Das ist halt das, was man auch sehen will. Mal gucken, ob sie die Balance finden.
Es gibt so 2, 3 Sachen, muss ich sagen. So, das sind so Dr. Stone oder auch das, was danach kommt, so die 2 Sachen. Wenn ich mich auf manche Sachen so sehr freue, habe ich mir die Trailer nicht angeguckt. Vielleicht schlechte Vorbereitung für einen Podcast, aber vielleicht fühlt ihr es. So,
das sind aber auch Sachen, die wir dann eh gucken.
Ja, ja, das sind Sachen, so zum Beispiel, ich kann ja zum nächsten kommen, weil jetzt über die letzte Staffel reden ist immer ein bisschen doof. Wir haben unsere ein bisschen erklärt, glaube ich, was wir uns wünschen, was wir erwarten. Und ja, wir lieben beide Dr. Stone, kann man sagen. Von daher, ihr werdet sehr viel Liebe hören, wenn wir über die letzte Staffel reden. Das nächste, das lieb ich vor allem sehr, sehr dolle. Und aber auch viele Menschen da draußen. Sehr, sehr viele. Mehr als Superman. Und zwar ist die Rede von One Piece. Und One Piece wird ja jetzt ein Seasonal-Anime, weil sie die haben ja in den letzten Jahren die Qualität der Folgen wirklich hoch angesetzt. Also irgendwann haben sie gesagt, ab Wano, Kuni die Staffel so, haben sie gesagt, okay, jetzt sind wir geil. Keine Ahnung. Aber ich habe dir auch öfters mal so Einzelepisoden gezeigt, weil ich es so interessant fand.
Ich habe Zorros Kampf gegen Kaido, glaube ich, gesehen.
Gegen King war das.
Oder King.
Das ist halt auf einem anderen Level jetzt und die wollen das halt halten. Und darum haben sie halt diese Pause gemacht. Das ist auch die offizielle Begründung, weil sie das in der Qualität wöchentlich nicht hinkriegen würden. Jetzt müssen sie halt aber auch abliefern.
Ich wollte gerade sagen, da war doch gerade was mit einem Recap, was dann nach einer Pause erst rauskam, oder?
Das war mal damals so und ich habe so vorhin gescherzt, bestimmt ist die erste Folge erstmal eine Recap-Folge. Die kommt übermorgen raus, wenn ihr den Podcast hört. Weiß nicht, ob ihr bis dahin noch One Piece aufhören könnt. Aber was soll ich sagen, es geht um, endlich sieht man Elbern. Das wird ja in One Piece schon sehr, sehr früh angesprochen. Die Riesen kamen jetzt sogar in der Netflix-Serie schon vor, Boogie und Woogie. Mhm. Und ja, Elbern, wenn man ein bisschen den Manga liest und verfolgt, so, dann weiß man schon, das wird so ein bisschen, ganz viele rote Feen werden jetzt genommen und verwoben. Und es gibt ein ganz, ganz krasses Flashback im Manga. Ich will jetzt nicht verraten, was, worüber, für die Leute, die nur den Anime gucken. Aber langsam geht es aufs Endgame wirklich zu in One Piece. Und Elbern ist so ein ganz großer Schritt in die Richtung. Und alle Fans, die bis dahin geguckt haben, wissen schon, was man da so erwarten kann. Und was für ein Flashback da ist. Und ich vermute, diese Staffel, die ist ja auch aufgeteilt. Ich glaube, 2x26 Folgen. Ich vermute, die erste Hälfte wird wird enden, bevor der Flashback kommt. Und die zweite Hälfte wird dann sehr stark um diesen Flashback gehen, den sie auf Elbern haben. Mhm. Und dann wird es da ziemlich kranke Kämpfe geben. Ist im Manga auch gefühlt so, es kommt noch wer nach Elbern, noch wer. Ach, und der war auch schon da. Und der war auch schon da. Ist ja in One Piece oft so. Aber da freue ich mich schon sehr drauf. Vor allem, wenn man die Staffel davor auf Egghead gesehen hat. Da hat ein Logia-Nutzer die Licht-Licht-Frucht. Und glaub mir, wie der schon eskaliert im Kampf. Mit Ruffy jetzt mit seiner Goofy-Superfähigkeit, weißt du? Mhm. Das ist einfach richtig nice. Und wenn ich mir dieses Niveau jetzt vorstelle, ist total surreal zu sagen, dass One Piece, was immer so schäbig aussah und wöchentlich rauskam, jetzt auf einmal ultra geil ist und übelst Maßstäbe setzen einigen. Ist halt nicht so klassisch animiert, wie ich es gerne mag immer, das so durchchoreografiert ist, so mit sehr viel Körperlichkeit und Gewicht in jedem Schlag, sind schon sehr viele Partikeleffekte und drüber. Aber wenn die halt richtig geil sind, kann man da auch irgendwie mitleben. Ist halt ein sehr eigener Stil. Und das hat One Piece immer ausgemacht.
Ich finde auch, One Piece hat einen eigenen Stil.
Und das hat jetzt halt perfekt umgesetzt, finde ich.
Ja, das ist doch nice. Also ich bin ja in One Piece noch nicht so drin. Muss ich auf jeden Fall noch irgendwann nachholen. Aber an sich fand ich auch das, was ich gesehen habe, die Kämpfe richtig gut und freue mich, wenn das halt so ein Upgrade ist. Fand ich auch bei Bleach sehr nice, dass sie dann wirklich gesagt haben, okay, jetzt mal eine andere Art Direction. Und es hat sich gelohnt.
Definitiv. Okay.
Das nächste hat auch eine andere Art Direction, finde ich. Ich glaube, deshalb war es auch so ein bisschen Überraschungshit. Also, weil ich hatte es vorher nicht so auf dem Schirm, als es damals rausgekommen ist, aber der Look ist dann schon ein bisschen anders. Es geht um Doroedoro. Und also im Grunde sind sie in so einer abgefuckten Untergrundwelt. Jeder ist sich da selbst der Nächste. Und wir begleiten den Echsenmann, der halt versucht, immer jemanden zu beißen und danach weiß er, wer ihn in die Echse verwandelt hat. Das ist ein bisschen kompliziert. Und genau, es gibt dann solche Dämonen und dadurch hast du so komische Contracts und alles Mögliche.
Teufel und alles.
Und es ist alles irgendwie ein bisschen wirr, aber dadurch auch ein bisschen interessant, würde ich sagen. Ich glaube, es ist so, kann man auch ein bisschen mit Gachiakuta vergleichen. Eigener Stil, ein bisschen abgefuckt.
Noch abgefuckter, würde ich sagen. Gritty ist irgendwie das Wort, was ich die ganze Zeit so im Kopf habe, wenn ich daran denke.
Weil es halt auch ein bisschen religiöse Bilder auch hat, was so Teufel angeht. Ist noch ein bisschen brutaler, finde ich.
Und ich finde auch, du hast es gut auf den Punkt gebracht und jeder ist sich selbst der Nächste, weil, weißt du was, ich glaube, warum, ich gucke das und so und ich fand das auch nett, aber ich bin da emotional komplett nicht drin, weil ich glaube, ich finde keinen Charakter sympathisch so richtig. Ich finde cool, ich finde den Pilzmann cool.
An den muss ich auch denken, ja, den Yakuza-Mann.
Der ist cool, aber sympathisch finde ich den auch nicht. Und das ist, glaube ich, so, vielleicht kommt ja in der zweiten Staffel ein Charakter, den ich wirklich sympathisch finde. Ich glaube, es gab so irgendeine, die hat immer so Teigtaschen gemacht.
Ja, die Shopbesitzerin da.
Die fand ich irgendwie ganz sympathisch am ehesten.
Das Gyoza-Männchen fand ich gut.
Ja, also, ich finde halt auch Teigtaschen gut irgendwie. Aber die Abgefucktheit, die ist halt das Krasse, finde ich, in dem Anime. Und es ist halt auch sehr explizit, aber ohne so gore-mäßig zu sein. Da wird halt einem vielleicht mal das Gesicht abgebissen oder so, aber dann rennt er halt ohne Gesicht rum. Und das ist dann schon eine Ebene, wo man, was andere Anime definitiv nicht machen würden, was hier aber relativ normal ist. Das hat halt so die ganze Zeit so ein, wie gesagt, auch so einen abgefuckten Look.
Ich finde, ja, auch so Richtung Mad Max, so Endzeit.
Vom Vibe her, es war was ganz anderes. Inhaltlich hat es mich ja irgendwie, erinnert es mich an Gangster.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst.
So was, so düstere,
verrauchte. Weil es halt auch bei Gangster immer in diesen Häuserschluchten gespielt hat.
Ja, freue ich mich aber auch drauf. Kommt jetzt, glaube ich, die zweite Staffel auf Crunchyroll. Die erste war ja auf Netflix, glaube ich.
Kann gut sein.
Klingt so, als hätte Netflix verkackt. Das ist auch echt
schon eine Weile her, ne?
Ich habe es auch tatsächlich schon 2-3 Mal gesehen, weil ich es manchmal so mir nebenbei habe laufen lassen. Aber ich musste auch dran denken, als du gesagt hast, der Echsenmann, dachte ich, scheiße, ich habe das, glaube ich, dreimal geguckt und weiß trotzdem nicht, wie der heißt. Ich weiß, aber irgendwo in meinem Kopf ist es.
Ja, naja.
Ja, aber
wir wussten alle, wer gemeint ist.
Ja. Hoffen wir einfach, dass der Pilzmann noch mehr Aufmerksamkeit kriegt. Ich fand nämlich seine komische Love Story in der ersten Staffel zum Ende echt, war die unterhaltsamste Storyline für mich persönlich.
Hätte auch nicht gedacht, dass er nochmal so extra Charakterepisoden kriegt. Aber ist ja auch was Gutes, wenn man Bösewichte charakterisiert.
Ja, finde ich auch. Also da kann man auf jeden Fall reingucken. In das nächste, ich weiß noch, das verbinde ich mit, das nächste ist The Beginning After the End Season 2, sage ich schon mal. Und das verbinde ich, ohne dass du es weißt, mit unserem Podcast. Weil ich weiß noch, als wir ganz, ganz am Anfang die Isekai-Folge aufgenommen haben, war ich mit dem Gucken, ich weiß noch erstmal damals, was lustige Geschichte, da war ich noch ein bisschen aufgeregter beim Podcast, ich einen ganzen Anime geguckt habe, ohne dass ich den erwähnt habe in der Folge. Und zusätzlich auch noch The Beginning After the End Season 2. Und im Nachhinein, damals dachte ich, es ist kein Isekai, aber eigentlich ist es voll ein Isekai. Es geht darum, erstmals kann man sagen, so ein Science-Fiction-König aus dem Weltall war ein Schwertkämpfer mit so Sci-Fi-Schwertern, stirbt halt in seiner Welt und wird jetzt nicht in der Sci-Fi-Welt, sondern in der Fantasy-Welt wiedergeboren, so als kleiner Junge. Und das Besondere ist, er ist richtig nice, weil er denkt sich, ja, Schwertkampf habe ich irgendwie noch drauf, na, dann werde ich doch in dieser Reinkarnation der krasseste Magier. Und so entfaltet sich halt die Geschichte, wie er die ganze Zeit eigentlich ein krasser Schwertkämpfer ist, obwohl er irgendwie so ein 7-jähriger Junge ist. Arthur oder so hieß er, weiß ich gar nicht mehr. Und er lernt aber hauptsächlich zaubern. So, und es war alles so ein bisschen down to earth, er war nicht ganz so OP am Anfang. Irgendwann hat er so einen Drachen getroffen, hat so ein Drachenmal bekommen in Staffel 1, da dachte ich schon, ah. Aber tatsächlich ist er nicht automatisch jetzt so OP, wie so ein Drachenmal erstmal klingt. Also er hat auch noch Probleme im Kämpfen, das finde ich sympathisch. Sieht auch besser aus als der Durchschnitts-Fantasy-Anime. Also manchmal, gerade bei Fantasy gibt es so zwei Lager.
Ich habe auch das Cover gesehen, dachte mir, eigentlich sieht er nicht so schlecht aus. Aber ich wollte jetzt wegen dem Plot halt irgendwie die erste Staffel nicht nochmal. Also hat mich dann doch nicht so angesprochen. Aber ich bin bei dir, was die Optik angeht.
Und vor allem, die Kämpfe sind halt echt nice, sind auch gut animiert. Und er war ja in der ersten Staffel so ein 8-jähriger Junge. Meinetwegen lass ihn 10 gewesen sein. Jetzt sieht er auch in der zweiten Staffel im Trailer aus wie 15, 16. Das heißt, nicht nur mit dem Schwert seine alten Skills rausholen, weil er jetzt eher die Körperlichkeit dafür hat, sondern auch noch, was er in der Zwischenzeit an Magie gelernt hat. Ich glaube, die Zeit, dass Arthur, ich sag die ganze Zeit Arthur, vielleicht heißt er gar nicht so, irgendwie, vielleicht doch, ich weiß nicht. Aber der Hauptcharakter wird wahrscheinlich jetzt deutlich OP-er sein als vorher. Aber vielleicht sind die Gegner dann auch gescaled und dadurch gehen die Kämpfe jetzt übelst hart ab. So ein bisschen meine Hoffnung. Ist aber auch sehr leichte Kost, muss ich dazu sagen. Das float einfach durch, das ist keine Sekunde langweilig oder anstrengend. Hat ein sehr, ja, ich kann es empfehlen für Fantasy-Freunde. Ich sehe vor allem, erzähl ich die ganze Zeit, ich will kein Fantasy mehr gucken, ist jetzt schon nur bei Continuing der zweite. Ja, gut. Aber den nächsten
auf den. The Beginning After the End.
Ja, aber auf den nächsten Fantasy-Anime, da verzichte ich sogar mal ausnahmsweise drauf. Den hast du notiert.
Ja, der ist auch am Anfang von unserer Podcast-Reihe, haben wir den geguckt.
Ich habe die erste Staffel auch noch geguckt.
Und ist jetzt mittlerweile schon die dritte. Ist ganz lustig.
So dein Trademark-Anime.
Reborn as a Vending Machine. Und ja, was soll ich sagen? Sie gehen halt so nach Dungeon runter. Es gibt noch eine Ebene, die sie machen müssen. Und die haben noch so eine Questline, wo sie bestimmte Sachen finden müssen. Da sind sie dabei, das werden sie weiter verfolgen und im Grunde ist das halt auch so ein Anime. Den machst du an, der ist ein bisschen cozy, dann kennst du diesen Automaten schon und lernst halt neue Sachen über Automaten und dann gibt's ab und zu mal noch irgendwie eine Comedy-Folge oder so. Also das ist jetzt nichts Anspruchsvolles, aber an sich geht er halt gut weg und macht auf jeden Fall Spaß. Mal gucken, was jetzt, wie lange das jetzt noch ziehen, weiß ich nicht, ob er jetzt noch eine 4. oder 5. Staffel braucht. Für mich würde vielleicht auch eine 3. oder eine 4. maximal reichen, aber
du bist ja, ist jetzt dein Ding. Also, wenn das 17 Staffeln kriegt,
ich weiß auch nicht,
wie du kriegst dann 17
Source-Material ist oder wie viele Automaten es in Japan
gibt. Wir sehen uns in 5 Jahren wieder, Vending Machines Season 8.
Also wenn sie jeden Automatentypen in Japan abbilden, bin ich dabei.
Ja, das würde ich auch gut finden. Ich glaube, das sind erstmal so viel zu den Continuing, wo wir sagen, das gucken wir auf jeden Fall. Ich kann mal dazu sagen, 2 Sachen sind mir noch ins Auge gestochen, da weiß ich aber nicht, weil ich die ersten Staffeln nachholen müsste, ob ich das jetzt zeitmäßig alles schaffe, weil ich halt schon Vistoria habe. Das eine ist Mission Yosakura Family Season 2. Da geht es einfach darum, dass so eine Familie aus Agenten besteht und dann ist es so ein bisschen Agenten-Comedy-Slice of Life. Ich stelle mir das gar nicht so anders vor vom Vibe wie Spy X Family irgendwie.
Klingt auch danach.
Aber ich bin ja auch großer Spy X Family Fan, von daher klang das eigentlich ganz lustig. Hat aber die erste Staffel, glaube ich, 26 oder 27 Folgen. Mhm. Und mal gucken. Vielleicht gucke ich mal auch in die erste Staffel nur in ein paar Folgen rein und sage dann, ob die zweite darauf basierend was taugen könnte. Weiß ich natürlich dann nicht. Und das andere ist, das werde ich, sonst werden mich die Götter strafen, definitiv noch gucken. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in der Season schaffe, weil die Rede ist von Ace of Diamond Act 2 Season 2. Und wer Ace of Diamond schon mal gehört hat, denkt sich, habe ich ganz schön oft von gehört. Ist der so beliebt? Ja, nicht nur ist er sehr beliebt, er ist auch schon sehr alt. Und es gibt über 150 Folgen, glaube ich. Und das
einiges.
Das klingt eher, als würden wir mal ein eigenes Special machen zu dem Anime, wo wir uns dann übelst so Baseball reinarbeiten so, und dann werfe ich so einen Ball, dann hole ich auch
gepitcht.
So ein, Baseball ist auch hart, tut bestimmt weh. Nicht ins Gesicht. So, das ist so zu einer Fortsetzung. Jetzt kommen wir zu den Neuerscheinungen. Könntest du vielleicht anfangen, wenn du Bock hast? Ich habe auf den auch sehr viel Bock, auf jeden Fall. Mehr als du, glaube ich sogar.
Ja, es geht um Witch Hat Atelier. Und da geht es im Grunde um eine Schneiderstochter, die zu einer Hexe wird und dann ja, in ihrer Magiewelt zurechtkommen muss. Und diese Hüte haben, so wie ich das verstanden habe, eine besondere Bedeutung.
Die sind dope.
Die sind dope.
Ich hätte auch gern so einen Hut. Ich dachte mir, Alter, was haben die für geile Hüte? Ich will auch in deren Club.
Also das sieht man schon auf dem Cover, dass die Hüte, da haben sie extra Leute hingesetzt, die Design haben. Und ansonsten, ich weiß noch nicht genau, was ich davon erwarten soll. Ist, glaube ich, auch Comedy, denke ich. Jedenfalls auf der leichtgängigeren Seite. Aber mal gucken, ich lasse mich überraschen.
Ich finde halt, dass, warum er für mich vor allem so besonders ist, so ein bisschen Magie, Fantasy, dope Hüte, so, da bin ich ja schon dabei. Aber der Anime sieht visuell halt, finde ich, viel schöner aus als fast alle anderen der Season. Es wird, glaube ich, einer der Top 3, Top 5 schönsten Anime dieses Season. Und allein für den Look würde ich mal reingucken. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass der nicht ganz so, also er wird es auch mal einen Bösen geben oder einen, der ärgert oder sonst was, keine Ahnung.
Sprechende Hut.
So, ja, oder so einen bösen Pumuckel oder so. Keine Ahnung, so stelle ich mir das vor. Aber ich glaube, das wird irgendwie ein schöner, visuell schöner Cozy-Anime irgendwie, so stelle ich mir das vor. Ein bisschen Kräuter sammeln, ein bisschen rumzaubern hier und da. Klingt auch was, auf das ich Bock habe. Und ich habe gesehen heute, es gibt schon relativ viele Mangas davon, glaube ich. Also das wird wahrscheinlich mehr Folgen davon geben und Staffeln, als wir uns das jetzt vorstellen. Und wenn ich das höre, habe ich auch direkt mehr Bock. Weil ich dann denke, irgendwann ist das denn so ein Franchise, was übelst beliebt ist. Und ich war von Anfang an beim Anime zumindest dabei. Das nächste, was wir gucken an Neuerscheinungen, ist wahrscheinlich so das gehypteste, würde ich sagen, der neuen Season. Und wird auch am meisten besprochen und geguckt werden. Und zwar ist die Rede von Demons of the Shadow Realm.
Ja, habe ich auch Bock drauf, habe mich auch gar nicht dazu belesen, weil ich mich einfach überraschen lassen will. Einfach, weil ich halt Fullmetal Alchemist sehr mag und das ja von derselben Quelle kommt sozusagen. Und dementsprechend bin ich echt mal gehypt, was da kommt. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm, ich habe das jetzt nicht so verfolgt, was da noch so für Werke sind, deswegen.
Also die Hauptcharaktere sind so Zwillinge. Ich glaube, es sind zwei Brüder, aber bei Japanern weiß ich, ich war nicht sicher, ob der eine ein junger Mädchen ist, bin ich ehrlich. Einer, der Hauptcharakter ist so blond und das Geschwisterkind, nennen wir es mal, hat dunkle Haare. Und es wird halt beschlossen, die sind ja eh komisch, die Japaner bei Zwillingen, auch oft mit Haupt- und Nebenzweig. Hier ist es ein bisschen anders. Und zwar, der eine darf irgendwie immer nur tagsüber draußen wach sein und der andere immer nur nachts oder so. Also auf jeden Fall gibt es so eine Tag-Nacht-Trennung, wo die Geschwister für eingeteilt werden. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen, ob einer tags nur nachts raus darf oder nachts wach ist. Und das ist die Grundprämisse. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das auch mit sehr viel Fantasy und Superkräften auch sehr hart. Also in dem Trailer sieht man, wie so eine Frau so Zivilisten weg mit so Luftbubbles, so wirklich visuelle Löcher in die reinpustet und das Blut spritzt und sie Gesichter wegschießt und so. Also es ist, wenn man die Bilder sieht vom Cover, denkt man gar nicht, aber es wird sehr hart, glaube ich, auch sein und sehr visuell Gewalt darstellen.
Finde ich interessant, weil bei Alchemist ging das eigentlich voll klar. Es gab ein paar Szenen, die haben dann halt Impact gehabt, aber es war kein Gore-Fest oder sowas.
Ja, das so würde ich es auch nicht nennen, aber ich glaube, die ziehen nicht zurück, hart zu sein. Ich habe allerdings von Metal Alchemist auch so lange nicht mehr gesehen, dass ich gar nicht mehr meine Hand für ins Feuer legen würde, dass da nicht auch so eine Szene gab. Gerade,
wie gesagt, aber halt, ich glaube nicht so.
Ich dachte mit Scar vielleicht, wenn er irgendwen zerlegt hat oder so. Ja, das finde ich interessant. Und
muss man halt auch gucken, im Trailer kann es ja noch ein bisschen.
Und das Setting wirkt so wie eine Mischung aus einer technischen Welt und einer Fantasy-Welt. Was ich ganz cool finde, weil dann hast du so ein bisschen verschiedene Einschläge für Organisationen, für Gegner. Machst ein bisschen breiter das Setting, hast du mehr Optionen, so habe ich das wahrgenommen. Und dann weiß ich halt auch nicht, ob, das war im Trailer so schwierig ersichtlich mit der epischen Musik und allem, ob die Geschwister, ob vielleicht die Gegenspieler sind irgendwie oder ob die wie in Fullmetal Alchemist zusammen rumziehen. Das war für mich nicht 100% ersichtlich im Trailer. Ich könnte mir vorstellen, so oder so, aber anscheinend macht er gern Geschwistergeschichten.
Schon, ja.
Der Macher. Das ist
eine Gemeinsamkeit.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, das wird eh von jedem besprochen werden und wir werden es auch auf jeden Fall gucken. Das ist auch eins meiner Nummer 1 Hype-Sachen wahrscheinlich. Ja, ich glaube schon. Mhm. Ich glaube, da bin ich am meisten gehypt drauf. Und ihr solltet auch reingucken. Und wenn ihr es noch nicht geguckt habt, guckt so lange Fullmetal Alchemist Brotherhood. Was anderes sollte nicht existieren. Das ist meine Meinung.
Okay, dann können wir aber zum nächsten kommen. Ich glaube, dann ist alles gesagt. Diesmal jetzt auch wieder ein Romance-Eintrag. The Warrior Princess and the Barbaric King.
Es klingt übelst nach Romance.
Und die Story ist halt so, sie ist eine Warrior Princess, er ist ein Barbar, wer hätte es gedacht. Und sie wird jetzt aber gefangen genommen auf dem Schlachtfeld.
Wie die Khaleesi, dachte ich.
Genau, und das denkt sie sich auch erst, aber irgendwie ist es dann doch nicht so und er will sie dann heiraten. Und dann ist es eher halt eine Love Story.
Sexy Boys, so Barbaren voller Sixpacks, die überall sich am Fluss waschen. So überall so Namen haben.
Wird es bestimmt geben.
Man hat halt im Trailer aber auch zwischen diesen ganzen Comedy und diesen Szenen halt gesehen, dass da auch sehr harte Barbaren-Action, glaube ich, dazwischen sein wird. Und sehr cool auch dieses Barbaren. Ich schimpfe immer auf Fantasy. Ich will neue Settings. Darum fand ich Gachiakuta zum Beispiel sympathisch. Mhm. Und jetzt Barbaren sind halt auch mal was anderes außer Fantasy. Darum habe ich einfach nur Bock auf dieses Setting. Und für mich, seit Ronja Räubertochter, habe ich doch was offen. Und jetzt bin ich da voll drin. Und ich freue mich da richtig drauf, weil es halt auch auf visuell ganz cool aussah.
Da ist noch viel Platz für so dasselbe Setting. Deswegen mal gucken.
Ja, und nächste Season zum Beispiel kommt ja auch, da ein arabisches Mädchen wird entführt und kommt zu den Mongolen. Das ist denn die Entführungsstory nächste Season. Ist anscheinend so ein Ding, historische Entführung, aber war wahrscheinlich auch so.
Aber ist ja auch immer ein guter Story-Aufhänger irgendwie, eine Entführung.
Ja, dann lernst du, vor allem in eine neue Kultur, dann lernst du halt die Kultur mit der Person Fish neu out kennen.
Of the water.
Genau, ist halt perfekt, ne? Ja, und das wird, ich glaube, das nächste Season wird nicht ganz so lustig und viel gut wie das, aber das hier scheint echt einfach.
Ich frage mich dann aber, wen wollen sie denn abholen? Die Romans-Fraktion oder die Barbaren-Fraktion? Ich glaube, es wird, wenn sie das wirklich
so ein bisschen härter
machen. Im Idealfall beide natürlich, aber ich glaube, da müssen wir mal gucken.
Ja, wenn wir reingeguckt haben, können wir es sicherlich sagen, für wen es eher ist. Aber im Trailer sah es für mich halt aus, eher Romans. So wirkt es auf mich. Romans und Comedy. Aber das kann ich jetzt auch noch nicht safe sagen. Das war jetzt nur mein Eindruck am Trailer. Den nächsten Eindruck vom Trailer würde ich mal äußern, und zwar zu Liar Game. Und zwar hatte ich das Gefühl, der Grundplot ist irgendwie, ganz viele Kandidaten landen in so einem Haus, warum auch immer. Und denen wird gesagt, ja, wenn du verlierst dieses Spiel, hast du irgendwie sonst wie viel Millionen Yen Schulden. Aber wenn du gewinnst, wirst du reich. Und dann geht's um so ein Intrigenspiel in so einem Haus, glaube ich, wo alle sich abziehen müssen und Con-Artist-mäßig sich belügen müssen und irgendwelche.
Für das Preisgeld machst du alles. Da fallen die Masken.
Ja, und da dachte ich mir, das klingt so Thriller-mäßig fast. Oder Suspense Psychological, so wie eine Detective-Geschichte eine gute wäre. Und es ist halt ganz anders als eigentlich alles, was auf dieser Liste ist, diese Season. Deswegen habe ich so Bock drauf.
Ja, allgemein solche Settings, die halt einen Gimmick haben und das dann ausspielen, sind immer interessant. Und gute Detektiv-Stories oder allgemein so Ränkeschmiede, sag ich mal. Das kommt, glaube ich, auch immer ganz gut im Anime. Die haben da schon Händchen für, das zu inszenieren. Und ich meine, Squid Game ging ja auch gut durch die Decke. Jetzt vielleicht eine Anime-Version in einem leicht anderen Setting, was sowas angeht.
Ich finde es härter. Weil in Squid Game, wenn du verlierst, bist du tot, hast keine Probleme mehr. Hier bist du übelst hart verschuldet. Da musst du es übelst abarbeiten. Da bist du ja Sklave bis auf ewig. Das finde ich viel schlimmer, als tot zu sein. Von daher, das ist Fing. Also ich glaube auch, das würde vielen gefallen. Das kann man, glaube ich, gut auch Anime-Fans zeigen oder Neueinsteigern, die gar nicht so Bock auf so mega übernatürliche Sachen haben.
Mhm.
Und vielleicht, es gab doch mal, den habe ich leider noch nicht gesehen, den wollte ich immer mal nachholen, diesen Anime mit dieser Gambling-Schule. Kannst du dich erinnern? Da hat der Hauptcharakter, glaube ich, so rote Klamotten an und schwarze Haare und da geht es die ganze Zeit, dass alle gamblen.
Ach so, und du konntest dann die Regeln aufstellen oder wie?
Ich weiß es nicht mehr genau, ich habe den halt nicht gesehen, aber ich dachte mir, für solche Fans könnte das sein. die den Anime
mochten. Es gibt allgemein so ein paar Glücksspiel-Anime, auch Kaiji ist auch noch auf der Watchlist von uns. Da könnte man auch mal ein Special drüber machen. Ja.
Aber ich glaube, in so eine Richtung, wer sowas mag, dem könnte das gefallen. Das nächste, ich finde es lustig, dass wir es auch beide aufgeschrieben haben. Ich dachte, das gucken wir.
Naja, weiß nicht, also es geht um Marriage Toxin. Diesmal ist die Story, dass es einen Auftragskiller gibt, der auf eine Heiratsschwindlerin trifft, weil er halt eine Heirat irgendwie organisieren muss. Und alleine für diese Plotline dachte ich mir, kann ich mir wenigstens mal reingucken.
Er ist auch ein Giftmörder.
Also es ist auf jeden Fall Comedy, glaube ich schon. Alles, was ich gesehen habe, deutet darauf hin und dementsprechend gute Comedy bin ich dabei.
Wir wissen halt auch schon am Trailer, dass die am Ende zusammenkommen und dann wirklich verheiratet sind. Was wollt ihr mir erzählen, ey? Aber manchmal ist ja auch der Weg das Ziel, ne? Und ich glaube, das ist so ein perfekter Anime. Man weiß eh, wie es am Ende endet. Aber vielleicht macht Spaß mit den ganzen Assassinen und Familien. Ja, und dann.
Ich mochte ja auch so Great Pretender. Und wenn die dann solche Heists planen oder so, das klingt doch gut.
Ja, vor allem könnte es ja auch Case of the Day mäßig sein. Mit irgendwelchen Fällen, wo sie ihm hilft.
Wahrscheinlich sind die Heists dann wie wirklich realistisch als Brautpaar oder solche Sachen.
Oder er muss noch irgendwen aus dem Weg räumen, den sie aus einer früheren Oh scheiße, ich bin ja noch verheiratet. Den müssen wir auch loswerden. Wie machen wir es bloß? Kennst du da wen, der Menschen aus dem Weg räumt? Ah, was ein Zufall. Ja, es ist auch mal ein bisschen was anderes von uns. Wir gucken immer so viel Action dafür. Na gut, ist auch mit Action. Aber ein bisschen mehr Romance als Action. Von daher finde ich es ganz gut, dass wir da ein bisschen offen sind. Ich glaube, wo man aufpassen muss, wie offen man ist, ist der nächste Anime. Das ist Petals of Reincarnation. Da geht es darum, dass manche Menschen haben die Fähigkeit in diesem Universum, Fähigkeiten aus ihrem früheren Leben zu können. Beispiel, du warst früher im 16. Jahrhundert ein krasser Schmied, kannst du heute in der Neuzeit krass schmieden. Du kannst dich aber nicht unbedingt an dein Leben, glaube ich, erinnern, wie ich das verstanden habe, oder bist die Persönlichkeit.
Also du hast nur die Skills.
Quasi wie so ein bisschen wie der Avatar-Modus. Weil so stelle ich mir das vor. Und daraus gibt es so eine Organisation, die sind allerdings benannt, glaube ich, nach ihren historischen Vorbildern oder so, wo sie abstammen. Und da ist halt die große Aufregung, dass eins der Mädels von dieser Gruppierung ist die Reinkarnation von Adolf Hitler. Da muss man natürlich, wenn man einen ganz unangenehmen Humor hat wie wir, und ich bin ehrlich, für mich ist, ja klar, Hitler hat ganz schlimme Sachen gemacht, er ist für mich aber ein Comedy-Meme. Ich bin aufgewachsen mit irgendwelchen Memes von Hitler. Ich verstehe das, dass man da keinen Spaß drüber machen sollte, aber ich kann ja drüber lachen, wenn es andere machen.
Ja, es ist halt so ein bisschen auch South Park-Humor. Es ist halt so drüber, dass es schon wieder irgendwie eine Art Comedy sein kann. Klar, muss man halt abwägen, ob man da Bock drauf hat.
Man muss den Kontext halt sehen, finde ich. Ob es halt wirklich jetzt in einem realistischen Setting oder in einem realistischen Kontext um den echten Hitler geht oder ob es jetzt ein Meme ist oder der South Park-Hitler.
Und man muss ja auch gucken, wie wird es denn dargestellt oder wird es verherrlicht oder nicht und sowas. Und das wissen wir jetzt noch nicht.
Ja, bei den Japanern kann ich mir schon vorstellen, dass es eine andere Richtung annimmt als die Darstellung, wie man Hitler als Deutscher vielleicht wahrnimmt. Aber man muss dazu sagen, ich sag das nur so an, weil es so ein bisschen der Elefant im Raum ist bei dem Anime. Und immer wenn ich von dem Anime gelesen
habe. Ja, vor allem wird damit auch immer Clickbait betrieben. So.
Ja, genau. Und man denkt sich, das wird an, wie es im Trailer aussieht, ein Teil von einem Squad. Sie ist ein Mädchen, was eine Fähigkeit von Adolf Hitler hat. Vielleicht Reden halten oder sonst was. Oder Schnauzer frisieren. Keine Ahnung, was der halt besonders gut konnte, was die denken, was man da rausnehmen kann. Aber neben ihr wird es ganz viele andere Leute haben, die auf anderen historischen Personen so ein bisschen basieren. Und von daher finde ich, ist das Thema wird viel größer gemacht, als es im Anime am Ende ausfallen wird, denke ich.
Vor allem sollte man erstmal den Anime gucken. Und da kann man sich immer noch aufregen, wenn es drüber
ist. Genau, wenn es halt wirklich eine komische Darstellung ist und eine verherrlichende. Wobei ich bei den Japanern fast damit ein bisschen rechne, dass die ein bisschen komisch verherrlichend wird. Das ist oft so mit Nazis bei den Japanern. Dann können wir das ja auch dann kritisieren in der Folge und einordnen, wie wir das als Deutsche wahrnehmen. Aber muss man denn auch bedenken, dass es ja auch eine Darstellung von Japanern ist? Ist ein schwieriges Thema. Ich muss aber sagen, es geht dann noch darum, dass diese Gruppierung von Menschen, die diese reinkarnierten Fähigkeiten hat, einen Serienkiller jagen muss. Und das klingt eigentlich ziemlich geil vom Plot und auch visuell sieht der Anime ultra gut aus. Also auch besser als die meisten anderen. Von daher ist einer meiner auf jeden Fall Hype-Anime, würde ich sagen. Auch wenn es vielleicht ein schwieriges Thema ist und wir dann gucken müssen, wie wir es einordnen. Aber vielleicht wird es auch einfach lustig.
Ja, ich meine, es ist jetzt auch nicht der erste Anime, der Hitler irgendwie thematisiert.
Ja.
Tatsächlich auch für Metal Alchemist.
Nein, nur das, worüber wir nicht reden.
Naja, auf jeden Fall werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Das nächste Ist auch wieder so ein Anime, wo man sich das Cover anguckt und sich denkt, doch, da gucke ich rein. Ist Rooster Fighter. Es geht um Superhero-Hahnkämpfer, Wrestler, die halt nun mal Superhelden Cocky Russo tun.
Die kämpfen halt. Und man sieht im Trailer halt, er kriegt eine Kükenschülerin, die von ihrem Meister lernen will.
Ja.
Das heißt, es ist denn so eine Schüler-Lehrer-Ding-Geschichte als eher so der einsame Rächer. Finde ich ganz gut. Ich habe ja auch mal in Scissor 7 im China-Special gesehen, dass die eine OVA darum ging, wie das eine Huhn im Hühnerkampfring oder Hahnkampfring ganz nach oben sich arbeitet. Und irgendwie klang Rooster Fighter wie so aus dem Universum. Sieht alles sehr überspitzt aus, hatte fast so ein One-Punch-Man-mäßig-Vibe, wie die Monster aussahen und so, wie drüber die waren. Also mich hat es an One-Punch-Man irgendwie erinnert. Und 3 Folgen sind, glaube ich, sogar schon draußen. Wahrscheinlich, wenn ihr jetzt die Folge hört, wahrscheinlich sogar schon 4 oder so. Ja, ich finde es so ein Anime, für den man Anime guckt, wo man sagen kann, ha, wie lustig, ist das crazy. Aber wahrscheinlich, ich sag das jetzt so und dann am Ende weine ich so, wenn der Hahn wird's episch kämpft, wisst ihr. Ich bin sehr empfänglich. Ich bin sehr empfänglich für sowas. Ich bin wirklich sehr empfänglich für sowas. Mal gucken.
Ich höre auch schon die Kastagnetten im Sonnenuntergang klingen.
Und wie plump und simpel Rooster Fighter wird, umso hochstechender wird vielleicht Akane Banashi. Und zwar geht es da um eine traditionelle japanische Theaterkunst. Und was das Besondere dabei ist bei diesem Anime, warum ich den unbedingt auf der Liste haben wollte, war nicht nur diese Theaterkunst, sondern ich habe gelesen, es soll aufgebaut sein wie ein Shonen-Anime. Und das finde ich dann interessant. Betteln die denn sich auf der Theaterbühne sich gegenseitig mit Applaus oder so?
Das frage ich mich auch, ja. Weil ich habe diese Theaterkunst, da gab es schon mal ein Anime vom, weiß nicht, 15 Jahren oder so. Der hieß, glaube ich, Yoshiraku oder so in die Richtung. Also das muss man sich so vorstellen. Das ist quasi jemand, der so auf so einer Bühne sitzt, wie in so einem kleinen Theater. Und dann eine Art Sketch aufführt, aber mit sich selber, indem man die Stimmen verstellt. Und das ist so eine alte, traditionelle Kunst und die wird halt weiter gepflegt. Und dann gibt es da wahrscheinlich im Anime-Ästhetik-Battles, wie man bessere Gags macht oder so. Also egal, wie ich mir das vorstelle, es klingt irgendwie lustig.
Im Trailer hat man gesehen, es wurde auch direkt gesagt, es gibt 3 Ränge. Also du kannst auch aufsteigen, so wie vom Genen zum Schunen zum Jonen. Vielleicht gibt es denn so eine Aufstiegsprüfung oder so. Sind sie auch im Wald und erzählen da ihre Geschichten. Genau. Und dadurch, die Charaktere sahen irgendwie ganz interessant aus. Ich habe von dieser Theaterform auch nicht so viel Ahnung. Ich bilde mir dann natürlich immer ein, wenn ich sowas sehe, ja klar, ich gucke den Anime, dann mache ich auch so ein Theaterstück. Ja, klar. Ich habe auch einen Fächer zu Hause. Das passt schon. Ich kann so lachen mit dem Fächer. Dann bin ich auf einmal eine Frau, weißt du? Dann bin ich ein Mann. Das geht schon. Da habe ich Bock drauf. Richtig dolle. Und vor allem finde ich es interessant, wie die Ansätze sind. Weil die müssen sich ja, damit es wirklich, es wurden im Trailer schon viele verschiedene Darsteller gezeigt. Mhm. Und die werden sich ja alle irgendwo unterscheiden. Und da bin ich super gespannt, wie die alle ihre Stimmen verstellen und das Theaterstück machen. Und ich finde es immer schön, wenn man so einen Teil japanische Kultur näher gebracht bekommt. Irgendwann sind wir Japanologen nach 20.000 Anime, die wir geguckt haben, ohne dass wir da waren. Vielleicht bis dahin mal. Aber ich finde halt so Theatersachen finde ich eh immer interessant. Ich war ja auch beim Theater. Jetzt nicht so traditionell oder auf dem Niveau natürlich, eher so laienhaft, aber ist eine coole Erfahrung gewesen und darum vielleicht auch cool beim Zugucken.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Dann lernt man vielleicht was über diese Kunst und das ist immer was Gutes. Genau, was ich auch gelernt habe, ist, dass es von der Inuyasha-Macherin auch noch weitere Einträge natürlich gibt und der eine, über den wir jetzt reden, Mao.
Ach, das wusste ich gar nicht, was von ihr ist.
Hast du nicht erkannt am Style?
Jetzt, wo du es sagst, kann ich es zuordnen. Aber
die Katze auf dem Cover. Vielleicht habe ich ein anderes gesehen.
Ich fand es einfach so cool aus.
Ja.
Ich dachte erst, es ist was Asiatisches. Also so History-mäßig, als ich nur den Titel gelesen habe in der Liste. Mao. Ich dachte, es geht um so einen chinesischen Kaiser.
Kann
oder?
Ja sein.
Gut, geht nicht ganz um chinesischen Kaiser. Willst du erzählen, worum es geht?
Nee, mach du ruhig dann.
Okay, es geht also, es ist quasi ein Isekai. Und es wird so jemand in so eine Welt gesungen. Eigentlich so ähnlich wie bei Inuyasha quasi, könnte man sagen. Wo es halt Yokai gibt oder Dämonen und er ist oder wird ein Exorzist und muss dann gegen die kämpfen. Und das kann ja die Macherin eigentlich ganz gut. Die hat ja auch Ranma gemacht, wo ja auch Mystery-Elemente immer wieder drin waren. Ich glaube, die hat da ein Händchen für. Ich habe jetzt Yashahime leider noch nicht gesehen.
Ich nur teilweise.
Wir wollten ja irgendwann mal auch ein Special machen, so Ranma ein halb, Inuyasha, Yashahime, alles zusammen. Hätte ich jetzt gewusst, dass Mao von der ist, hätte ich vielleicht anders unseren Zeitplan strukturiert.
Aber ist auch okay, weil das Ranma-Remake läuft ja auch gerade noch.
Stimmt.
Das könnte man dann auch gucken und abpassen.
Aber jetzt, wo ich das weiß, ich liebe halt Inuyasha und Ranma über alles.
Naja,
ne?
Deswegen.
Also jetzt ist das, nee, warte mal, jetzt ist das ja auf einmal auf Platz 1. Jetzt ist nicht mehr Demons of Shadowrealm auf Platz 1 bei mir, sondern Mao.
Ja, ist eine gute Season schon.
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, du flasht mich gerade. Ja, geil, Mao, Mao, Mao.
Geil. Kann man dann noch spielen.
Ja, finde ich gut. Also, die Ästhetik und so, und sie hat auch ein geiles Händchen für so zwischenmenschliche Beziehungen. So dieses, kommen sie zusammen oder kommen sie nicht zusammen, dieses, dieser Funke permanent und immer dieser Blick zu viel und diese Spannung im Raum, das kann die einfach. Das ist in Inuyasha super, das ist in Ranma super und ich wette, in Mao wird das genauso geben. Dennoch, Narake, das ist der geistige Bruder von Orochimaru.
Ja, safe.
So, Narake wird nie erwähnt, so bei den krassesten Bösewichten, weißt du? Dann sind da Aizen, Madara, aber für mich sitzt Narake genauso an diesem Tisch. So All for One auch noch für mich, aber gibt noch einige.
Wird sich auch mit Dio verstehen. 1000 stimmt. Anhänger schaffen mit irgendwelchen Splittern.
Dio hat's auch verdient an diesem Tisch, das stimmt. Okay, da, also auf einmal hier Hype bei mir, nice.
Ja, nice.
Ja, ich würde vielleicht zum nächsten ganz kurz was sagen. Das nächste ist Fist of the North Star. Ich sag so, wie es ist, da kommt ein komisches CGI-Remake, was aber nicht komplett kacke aussah, wie sonst immer, fand ich.
Ja.
Aber ich will das nicht gucken, bevor ich nicht das Original aus den 80ern gesehen habe.
Bin ich bei dir, weil ich stell mir so vor, du guckst erst Ghost in the Shell auf Netflix und denkst dann, was ist das für ein Scheiß?
Ich habe den Vergleich mit Trigun gemacht. Ja. Du guckst jetzt die neuen Trigun-Serien und die alten nicht und nee, das geht nicht. Das hat allerdings die erste Staffel um die 100 Folgen, Fist of the North Star.
Ja, ist halt auch echt ein alter Schinken.
Die zweite hat um die 50, also 150 Folgen. Aber ich dachte auch, das geht nur so um Kung Fu, aber es ist so postapokalyptisches Setting, habe ich jetzt gescheckt. Habe ich direkt viel auch mehr Mad Bock Max drauf.
Style eigentlich.
Habe ich richtig Bock drauf, aber auch so ähnlich wie beim Baseball-Anime. Das sind halt so viele Folgen, da müssen wir uns halt 2-3 Wochen extra Zeit nehmen, um das durchzuballern. Und dann können wir euch erzählen, ob es sich lohnt. Und dann kann man es halt auch mit der neuen Serie vergleichen. Vielleicht ist die neue Serie, hat ja coole neue Ansätze oder macht es besser oder ist halt wie neue Trigun-Serie für den Arsch. Beide Staffeln. So.
Ja, bin ich auch mal gespannt. Ist auch auf jeden Fall ein Name, den man immer hört und da müssen wir uns irgendwann mal annehmen. Genau, das nächste dachte ich so ein bisschen an dich, weil du hast ja auch Cybus so gefeiert, diese Boyband oder diese Musikgruppe, die gegen Aliens kämpft.
Oh, ich hatte gehofft, das vergessen alle.
Und ich glaube, das könnte jetzt das Cybus der Season werden, aber vielleicht mit besseren Animationen. Es geht um Ghost Concert, Missing Songs. Das Setting ist so, Musik wurde verboten, so ein bisschen wie bei, weiß nicht, Equilibrium oder so und es macht nur noch eine KI-Musik. Und die Hauptcharakterin hört jetzt aber eines Abends irgendwie in der Gasse, dass da jemand singt. Und das ist natürlich verboten. Aber irgendwie lockt sie das an, geht sie dahin, dann ist da so eine Art Geist. Und sie ist dann plötzlich in so einer Art Kampf mit dem Geist und kann jetzt singen. Aber ist halt gleichzeitig dabei, nicht aufzufliegen sozusagen. Und dann sieht sie quasi die ganze Unterwelt, Leute, die Musik machen. Und es geht wohl um geschichtliche Persönlichkeiten, die dann in Musikbattles gegeneinander kämpfen.
Das klingt immer besser.
Also ein bisschen wie Fate auch, keine Ahnung. Aber es ist so ein wilder Mischmasch, wo ich mir denke, da könnte man mal reingucken. Vielleicht mit der Annotation, dass wir sagen, wenn es Crap ist, vielleicht nicht komplett durchziehen, mal gucken.
Darf ich das bei Cybus auch noch sagen? Weil die Review-Folge kommt ja noch. Es steht noch auf meinem Zettel, was ich machen muss. Bin bei Folge 14.
Na, ich hab's. Okay, Respekt.
Also hat aber 24 Folgen.
Okay, na, musst du wissen. Also ich hab's schon gedroppt, bin ehrlich.
Also ich werde versuchen, Initial D noch zu gucken. Und vielleicht, falls ich das schnell durchkriege und dann noch Zeit habe, gucke ich Cybus. Aber so richtig Priorität hat es mir nicht. Ich mochte Cybus nur, weil es so bescheuert war, wirklich. Wenn du drüber nachdenkst, was da wirklich passiert, macht das alles überhaupt keinen Sinn. Und ist komplett Banane, die ganze Story. Und die, auch deren Schlussfolgerungen und Logik, warum mache ich jetzt was, das klingt gar nicht fit. Und vielleicht mal gucken, das hier klingt gar nicht so scheiße wie Cybus, wenn ich ehrlich bin. Weil dann stelle ich mir vor, wie Mozart gegen Louis Armstrong oder so in einem Solo-Antritt.
Ich bin echt gespannt. Ich habe nur irgendwie Cleopatra gelesen und Odysseus auch und sowas.
Oh ja, genau, weil die auch Musiker waren. Scheiß Promi-Status. Das ja, ist wie wenn Ahnung. So ein, sind wie wenn so Kack-Influencer auf irgendwelche Messen eingeladen werden, die gar nichts mit der Thematik zu tun haben. Das gefällt mir überhaupt nicht.
Was hatten wir hier letztens im Boxer bei der Kartenmesse?
Ja, ich weiß. Ja, ihr stimmt, bei so einer Kartenmesse haben wir gewonnen. Wer war es? Axel Schulz oder so?
Ja, genau.
Wo wir uns auch dachten, was hatten der jetzt mit Trading-Karten?
Vielleicht gibt es so Boxerkarten?
Also es gibt Sportlerkarten, aber ich weiß nicht, ob es Boxen gibt. Ich dachte immer,
das ist mehr so ein amerikanisches Phänomen.
Ja, in Amerika gibt es auf jeden Fall Baseball und Basketball. Basketball hat es so ein bisschen, glaube ich, in den 90ern auch nach Deutschland rüber geschafft. Hier gibt es dolle Fußball auch. Und ich weiß, weil ich da Interesse dran habe in der Zukunft, es gibt auch noch sowas für MMA. Aber ob es Boxen gibt, weiß ich nicht. Aber ist ja auch jetzt egal. Es geht uns nur darum, Aber mir geht es darum, wenn ich Cleopatra höre, die ist nicht bekannt dafür, dass die Musikerin war.
Nee, aber vielleicht macht die dann so ein Musical mit ihren Bediensteten oder
vielleicht so. Tanzt sie so
Background. Ich weiß halt auch nicht, ob die selber komplett singen oder.
Die soll so backgroundmäßig ägyptisch tanzen, weißt du? Das würde ich gut finden. Das könnte irgendwie sehr lustig und cool werden, könnte aber auch richtig beschissen werden.
Aber finde ich gut. Ist gutes Potenzial.
Ja, das nächste, bin ich ehrlich, da gucke ich auf jeden Fall rein, ob ich da so Bock habe. Es sieht für mich sehr mit aus vom Trailer. Die Rede ist von Kill Blue. Und zwar geht es in Kill Blue darum, dass so ein 39- oder 40-jähriger Hitman, der krasseste Hitman überhaupt, wird von so einer radioaktiven Wespe aus einem Labor gestochen und verwandelt sich daraufhin zu einem 13-jährigen Jungen. Und was kriegt er denn natürlich? Ein Auftrag an einer Schule als 13-jähriger Auftragskiller, sich da um irgendeinen Fall zu kümmern. Und dann ist es so ein bisschen Comedy, der krasse Auftragskiller ist in der Schule. Ich könnte mir vorstellen, dass es gut für Sakamoto Days Fans ist.
Ja, geht schon in die Richtung. Vielleicht auch ein bisschen Santa-Vibes, wenn das ein Schulsetting hat.
Könnte es sein, muss man gucken. Sah sehr klischeebeladen, standardmäßig aus, könnte aber je nachdem, wie die Storys sind, und es wird ja Einzelfolgen geben, wahrscheinlich, da hat er das Problem und so. Ja, ich guck mal rein und gib dem Ganzen eine Chance, aber nach dem Trailer war, also erst hatte ich übelst Hype, als ich es gelesen habe, dann habe ich den Trailer gesehen, war so ein bisschen ernüchtert. Jetzt gebe ich dem Ganzen eine faire Chance, aber bin nicht mehr gehypt, sage ich mal so.
Ja, ist ja auch okay. Ja, beim nächsten ist, glaube ich, auch ein Plot, den man so noch nicht gelesen hatte, so ich jedenfalls nicht. Es geht um Aaron the Southpaw und da geht es darum, dass einem Designer gekündigt wird und er lernt dann einen Graffiti-Künstler kennen in New York. Das heißt, wir haben schon mal ein amerikanisches Setting, dann irgendwie zwei Berufe, die man so zumindest nur sehr selten in Anime sieht, finde ich so komplett. Und das könnte natürlich interessant werden, wenn der Designer sich vom Graffiti-Künstler irgendwie inspirieren lässt und andersrum. Und ansonsten, was man noch sagen kann, die Charaktere fanden sich dann erwachsener aus als sonst. Das war, glaube ich, auch als Szenen ausgewiesen. Also vielleicht ist das mehr was für die ältere Viewerschaft.
Sorry, ich fiel mir ganz schwer zuzuhören, weil ich eine Sache gerade festgestellt habe.
Southpaw ist ein Boxerbegriff.
Ja, Southpaw heißt Linkshänder aus dem Kampfsport.
Genau, da habe ich mich auch gefragt. Erst dachte ich, es ist sowas.
Aber warum ist es nicht, wenn man rechts ist Osten und links ist Westen, warum heißt es nicht Westpaw?
Na, die gehen irgendwie nach oben, nach unten, ne? Wahrscheinlich haben sie gesagt, wegen der Fußstellung, dass du Norden und Süden abdeckst, irgendwie so.
Also erst Fist of the North Star, jetzt Aaron the Southpaw, wir gehen auf jeden Fall den ganzen Kompass ab.
Wenn die zu viert sind, können die sich vereinen.
Ja, aber sorry, das hat mich nur gewundert, warum Southpaw links ist und nicht irgendwie unten. Weißt du, was ich meine?
Ja, 9 to 12 gibt's ja noch, das sind ja auch keine Himmelsrichtung.
Die Nase müsste Northpaw sein, wenn du mit der Nase malst. Ja, aber ich will jetzt nicht das lächerliche ziehen, weil der sieht tatsächlich wie ein sehr cooler Anime aus. Gerade dadurch, dass es um Designer geht im Hauptcharakter, glaube ich, wenn du so einen Anime-Plot schreibst und dir überlegst, dann musst dir bewusst sein, das muss alles geil aussehen. Der Anime muss geil, beziehungsweise Manga muss geil aussehen. Die Bilder, die sie machen innerhalb des Anime, müssen auch geil aussehen. Die müssen auch erklärt werden. Und ich persönlich, ich mag Graffiti gerne und war auch oft bei so irgendwelchen Wettbewerben dabei, wo Graffiti-Künstler miteinander, gegeneinander oder miteinander angetreten sind. Wir sind ja auch Magdeburger, wir hatten die Arisol-Arena. Es war zumindest mal die größte freistehende Graffiti-Area in Europa, glaube ich.
Die war schon riesig.
Ich weiß aber nicht, ob die noch offen hat. Ich habe das Gefühl nicht. Von daher, ich habe viel gesehen, aber ich habe nicht wirklich Ahnung, wie ich es einzuordnen habe, weil ich mich mit der Thematik nie richtig beschäftigt habe. Und gerade ein Designer, der dann eine Graffiti-Künstlerin oder so kennenlernt und das erklärt bekommt, ich möchte dieser Designer sein in dem Moment. Ich möchte durch seine Augen lernen und habe übelst Bock auf das Thema. Und
ja, und außerdem Graffiti im Anime finde ich auch, gibt es nicht so oft. Und wenn, dann war es jetzt für zum Beispiel Gachi Akuta ein Thema oder bei Samurai Champloo und da war es eigentlich auch immer cool inszeniert. Und gerade was Graffiti angeht, kann man halt durch das Medium Anime halt viel spielen, weil es halt fließend ineinander übergehen kann, theoretisch. Deswegen bin ich mal gespannt. Und dann machen sie sogar noch mit dem Designer eine zweite Kunstform eigentlich auf. Und dann bin ich auf jeden Fall interessiert daran zu sehen, wie sie beides dann so in Szene setzen.
Na, sie wird ihm mit Graffiti helfen, sein wahres Designherz freizusetzen. Und zwar wird er dann Graffiti mit seinen eigenen Ansätzen kombinieren und wird dann ein Superstar. Aber ich will sehen, wie das passiert. Ich will es wirklich sehen. Ich habe da Bock drauf. Und das Setting auch mal was anderes, weil ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob es wirkte alles, also das Setting ist wahrscheinlich das gleiche, aber es wirkte alles amerikanischer von der Machart als klassisch Anime, wie die Charaktere gezeichnet sind und so. Das insgesamt sehr interessant, würde ich sagen.
Ja, das nächste habe ich noch rausgesucht. Auch wieder Comedy. Es geht um Kojima, Why Sing When You Can Warble. Und bei dem Titel denkt man schon, okay, was wobbelt hier? Und es geht um diesen namensgebenden Kojima. Und das ist eine Art 2 Meter großes Vogelwesen, so schlank gezeichnet. Und das,
ah, jetzt, ich habe das Cover gesehen.
Es ist schwer zu beschreiben. Das ist halt so
ein, sieht wie so ein großer Pinguin
auch
aus.
Ein bisschen wie ein großer Pinguin oder ein Geist, so ein bisschen.
Wie ein Erzfeind von Tabaluga auf jeden
genau,
Fall.
Genau, und der Hauptcharakter gabelt den halt eines Tages auf. Dann hilft er ihm und seinem Bruder bei irgendwas und dann crasht er quasi auf der Couch vom Hauptcharakter. Hat mich so ein bisschen auch an Wilfried vielleicht erinnert, der den halt auch zulabert und dann in irgendwelchen Situationen halt wahrscheinlich Ratschläge gibt. Und das wird wahrscheinlich ziemlich Comedy auf jeden Fall. Wahrscheinlich ein bisschen Brainrot, vielleicht auch so Nichijou-Style, dass es halt so Slice-of-Life-Episoden sind. Aber ich fand's vom Trailer her ganz lustig und ich werde mal reingucken. Steht und fällt damit, glaube ich, wie sympathisch ist dieses Vogelwesen. Wenn das creepy ist oder nervt, dann mal gucken. Aber es könnte auf jeden Fall lustig sein.
Und wie gut sind die Gags, ne? Also ja, genau. Wie ist die also worauf zieht die Comedy ab? Also ich fand's Cover auch interessant, aber ich hatte, als ich den gesehen habe, schon so viel auf der Liste, dass ich mir dachte,
komm, das stimmt allerdings.
Einen überspringst du jetzt mal. Aber ich fand den auch interessant. Also es interessiert mich auch, was du denn dazu sagen hast, weil theoretisch könnte ich mir auch vorstellen, da nochmal reinzugucken. Wo ich aber auf jeden Fall reingucken werde, was mich super krass interessiert, ist Nippon Sangoku. Und zwar auch wieder ein sehr eigener Stil. Story ist, großer Nuklearkrieg gab's, alles ist kaputt. Geht jetzt um Japan nach diesem Nuklearkrieg auf der Welt. Und da haben sich 3 Militärmächte jetzt etabliert, die permanent Krieg gegeneinander führen über die Vorherrschaft in der Apokalypse quasi. Ist aber schon technisch hochentwickelt und militärisch. Hat mich so ein bisschen settingmäßig fast an 86 erinnert, was wir neulich geguckt haben, so von dem technischen Grad und der Gesellschaft so ein bisschen. Und jetzt geht's darum, der Hauptcharakter möchte unbedingt, dass Frieden zwischen den 3 Mächten sind. Und klar, wie erreicht man Frieden, indem man der krasseste Militärstratege wird? Ich habe das schon in Kingdom gelernt und ich dachte mich, auch als ich schon gesehen habe, 3 Mächte, da dachte ich schon an die 3 Königreiche aus China, aus Dynasty Warriors mit Lu Bu und so. Ist das eine Adaption davon? Und jetzt geht's um Kriegsstrategen, was in Kingdom so, ich glaube, der ist auch so genau wie ich, Dynasty Warriors und Kingdom Fans und dachte sich, das kann ich nicht klauen, was mache ich? Klar, Zukunft, Atomkrieg, geil. Natürlich geil ist es nicht, aber im Anime ist geil. Und ja, hat auch einen eigenen Stil und ey, das Setting und mal ein bisschen Military und dann auch noch Apokalypse, das hat eigentlich alles, worauf ich Bock hab.
Ja, ja, ich hab's auch, Sci-Fi, da bin ich ja immer am Start, deswegen werde ich mal reingucken, plus der Stil ist mal was anderes, allein dafür kann man schon mal eine Chance geben.
Ich hoffe halt, es wird mein Nikotinpflaster für den Kingdom-Anime, so dass ich denke, dass das...
Ja, ich fänd's halt auch cool, wenn sie bei hier Legend of Galactic Heroes so Taktikbesprechungen dann auch haben und alles schön im War Room sozusagen austragen, auch viel. Ja. Da hatte ich schon Bock drauf.
Habe ich auch irgendwie noch gar nicht so richtig davon gehört, dafür, wie cool das auch im Trailer aussah.
Vielleicht auch so, alles. Wenn man Code Geass geguckt hat. Vielleicht in die Richtung auch. Da wird ja auch viel Taktik gemacht. Hat, glaube ich, ein ähnliches Flair.
Ich glaube, da gucken wir auf jeden Fall beide rein. Weil ich finde es wichtig, wenn es wirklich einen militärstrategischen Ansatz hat, dann müsst ihr aber auch mit Kritik leben, wenn es dumm ist. Das ist immer meine Sache bei denen. Das ist halt bei Kingdom das Geile, da wird es nie dumm. Aber mal gucken. Das nächste kannst du mir mal erzählen.
Genau, heißt Snowball Earth. Und da muss ich erstmal so an Day After Tomorrow denken, weil die Erde ist ein Schneeplanet und der Hauptcharakter ist quasi außerhalb, ich glaube, auf dem Mond oder jeweils in einer Raumstation und wird jetzt nach einer gewissen Zeit wieder auf die Erde geschickt und muss dort dann einen Auftrag erledigen. Und ich finde das Setting halt interessant. Es könnte so vielleicht auch Richtung Marsiana gehen, dass halt viel technisch Sachen angegangen wird. Und ich bin halt sowieso mal interessiert so an Abenteuerreisen oder auch Schatzsuchen. Deshalb könnte das so ein bisschen in die Richtung gehen, wenn sie halt den Planet nochmal neu entdecken in einem anderen Klimazustand.
Also das stimmt, das ist auch bei zum Beispiel Dr. Stone ja interessant, so ein paar tausend Jahre später, wie sieht jetzt alles aus? Es hat mich so ein bisschen am Planet der Affen auch erinnert, das war bei den alten Filmen auch so der Plot, irgendwer fliegt auf den Mond oder auf Mars, kommt wieder und überall Affen, jetzt ist halt Schnee, weiß nicht, was mir lieber wäre, aber ich mag halt auch das andere Setting, weil ich mag dann, dass die sich halt, die Menschen oder die Leute, die da leben, jetzt auf diesem Snowball Earth, müssen sich ja angepasst haben an diese Schneewelt. Das fand ich ja an Arrietty so geil, wie die kleinen Männer sich da perfekt angepasst haben, dass sie klein sind. Und genau sowas will ich jetzt mit irgendwelchen Schneeopis und so, die übel Schlittenhunde haben und Schneeschuhe. Und die sollen Schlitten weiterdenken. Ich will, dass die mir Schlitten zeigen in diesem Anime, wo ich niemals so kreativ gewesen wäre, mir den Scheiß selber auszudenken. Das erwarte ich. Ich will coole coole Transporte im Schnee, vielleicht wie eine ganze Gesellschaft oder Stadt in einem Schnee funktioniert. Ich will jetzt nicht einfach nur, die wohnen alle im Bunker unterirdisch und oben fahren sie mal mit einem Zug oder so. Dann bin ich enttäuscht. Aber ich hoffe einfach, dass sie das Setting, dass sie das wirklich nutzen und geile Ideen damit haben. Und dann kann das, glaube ich, ein richtig geiler Anime werden.
Ich denke auch. Ich hoffe, dass da so die Sci-Fi-Fans auf Kosten kommen, dass ein paar Gadgets erklärt werden und halt viel, dass sie ja gegen die Umwelt vielleicht kämpfen und nicht unbedingt nur gegeneinander. Das fände ich cool.
Das denke ich auch, weil ich finde es auch teilweise interessanter, als dass es einfach nur einen Bösen gibt. Das ist dann viel schwieriger, damit klarzukommen. Auch wenn dann mal wer stirbt, dann hast du nicht den, den du hassen kannst, weil der hat meinen Lieblingscharakter umgebracht, sondern nicht aufgepasst war Lawine.
Kann passieren.
Aber es klingt irgendwie auch sehr nach was sehr groß und sehr cool sein könnte irgendwie, Snowball Earth. Es wirkte so, es kommt so am Ende so zwischen den ganzen Covern so.
Bisschen hat es mich auch an Planets erinnert. Das ist so ein Slice of Life Sci-Fi-Anime, wo sie in einer Raumstation sind und dann Müll einsammeln. Und du siehst quasi die Müllmänner im Alltag, wie sie das halt machen.
Ey, so die japanische Sci-Fi-Vorstellung, die es gibt. Was macht man als Japaner in der Zukunft, in der Müll sammeln, aber im Weltall? Das finde ich gut.
Genau, ja. Also mal gucken. Bin ich gespannt. Das nächste dann noch, zwei Sachen, die sich beide um Drinks und Cocktails oder um Wein bei dem einen drehen. Das erste davon ist Kamina Botan, Fully Blossoms When Drunk. Das ist eine Studentin, die kommt jetzt an die Uni, lernt dann natürlich neue Leute kennen und im Zuge dessen lernt sie halt viel über Cocktails und sinniert dann quasi immer über einen gewissen Moment, den sie halt mit dem Cocktail verbindet oder ein anderer Charakter kommt und erklärt irgendwas und dann trinken sie den und den Cocktail. Und da bin ich halt gespannt, ob das, was so in der Beschreibung stand, auch weitergeführt wird, weil es könnte halt auch sein, dass es für Romans wird, das weiß ich nicht. Es geht halt um so einen Dorm, also so eine Art Wohnheim. Ja, wenn sie halt viel über Cocktails erklären und so, bin ich voll dabei. Ich mochte auch Bartender, kann ich auch empfehlen. Aber mal gucken, wenn es zu viel Slice of Life wird, dann weiß ich nicht. Dann ist vielleicht der nächste was für mich.
Die Rede ist von The Drops of God. Ich finde, so muss man das aussprechen. Erstmal muss ich mal sagen, als ich den englischen Titel gelesen habe, wie dieser Anime heißt, ne, habe ich mich totgelacht. Weil, sorry, bei The Drops of God denke ich nicht daran, dass ich einen Schluck Wein von Gott in mein Glas bekommen habe, sage ich so, wie es ist. So, um es geht aber, es ist eine Weinsommelier-Geschichte und es geht um so einen Sohn, der irgendwie, der Vater stirbt und er stellt ihm die Frage irgendwie, was ist ein wahrer Wein oder so für dich? Und in der ganzen Serie geht es jetzt darum, dass der Sohn irgendwie diese Frage beantworten muss. Vielleicht ist das auch an Erbe geknüpft oder so, keine Ahnung, wie die das so storymäßig verbauen oder ob es nur für sich selber ist, dass er das verarbeiten will, das Ganze. Aber es sah arzi aus, es sah hochtrabend aus, es sah aus wie arrogante Leute, die Wein trinken und lachen mit reflektierenden Brillengläsern. Der Wein leuchtet so rot wie Plutonium im Glas. Ich glaube, dieser Anime, das ist so ein ganz spezieller Typ Anime, aber ich glaube, das ist genau das, was mir gefällt.
Ja, ich finde Ego-Me-Animes sind immer interessant und jetzt mal hier über den Wein was zu hören, gab es so auf jeden Fall noch nicht. Nicht, dass ich wüsste.
Und Uncorked Story. Was? Also, wenn man sowas im Trailer liest, kriegt man einfach Bock, finde ich.
Ist das der offizielle Claim?
Also, stand im Trailer.
Nice. Die Marketingabteilung hat gekocht.
Auf jeden Fall. Und da werde ich mir vielleicht auch, wenn ich mal Wein trinke, trinke ich eigentlich immer Weißwein. Aber ich habe noch tatsächlich, lange Geschichte, einen sehr teuren Rotwein bei mir für so, ich habe den mal nachgeguckt, ich glaube, also für mich teuer, so 70, 80 Euro die Flasche.
Ja, ist schon ordentlich.
Und ich glaube tatsächlich, wenn ich den Anime, werde ich den binge-watchen und werde dabei diesen Rotwein aufmachen und mir einen reinsaufen. Und dann, vielleicht wird das auch den Anime positiver bewerten, als er eigentlich ist.
Okay, ich bin gespannt.
Ja.
Social Drinking.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, und als nächstes haben wir dann noch so vier Sachen, die waren so ein bisschen zwischen OVA und Movie Releases, sag ich mal. Und der eine, um den es jetzt geht, der kam quasi schon letzte Season raus, aber hat dann erst 2, 3 Folgen gehabt und geht jetzt erst richtig im Frühling los. Geht um Release at Witch, gibt's auf Crunchyroll. Was ich finde, sofort auffällt, ist, dass es alles ein bisschen realistischer gehalten ist. Es sind nicht diese Future-Knick-Platten-Armor-Rüstungen, sondern es sind eher, wie man das halt aus Crusader Kings oder vielleicht auch Kingdom Come Deliverance kennt, so in die Richtung eher. Auch die Musik ist runtergefahren, du hast mehr so Harfen- und Klampfenklänge, ein bisschen auch wie bei Frieren. Und allgemein ist alles ein bisschen ruhiger. Und es geht darum, dass der vierte Prinz in der Kronfolge ist in so einem ganz abgelegenen Ortschaft, Grenzstadt, die halt an der Grenze zu so einem riesigen Wald liegt. Er wird von einem Giftanschlag getroffen und danach erwacht in seinem Körper der Hauptcharakter. Und der denkt sich erstmal, okay, wo bin ich, fuck. Und dann wird er rausgebeten, Sire, sie müssen diese Hexenverbrennung regeln. Und dann geht er raus und weiß erstmal nicht, was er machen soll und sagt natürlich erstmal,
eine Hexe verbrennen? Hä?
Er sagt erstmal, das wird aufgeschoben, ich habe Kopfschmerzen vom Wein. Und dann geht's halt los, dass er erkennt, oh, ich bin jetzt hier. Was ist das für ein Königreich? Und er arbeitet dann auch mit der Hexe zusammen, weil wir wissen gar nichts über den Hauptcharakter. Das finde ich auch interessant. Wir wissen nur, dass er halt ungefähr aus unserer Zeit kommt. Also er kennt so Sachen wie Energieerhaltungssatz oder wie man Zement macht, sowas weiß er. Aber er ist jetzt kein Dr. Stone, der dir aus dem Tic-Tac direkt eine Bombe baut.
Ja, das wär bei uns ja auch so. Stell mal vor, wir sind jetzt Isekeiner Fantasy-Welt und alle sagen, geil, erstmal Strom. Hey, keine Ahnung, wie macht man Strom, Alter?
Mit diesen kleinen grünen Plättchen.
Ja. Ich könnte vielleicht einwerfen, so in die Runde, Hände waschen soll gut sein gegen Krankheiten und scheiße vielleicht nicht auf die Straße. Da könnte ich den Menschen so ein bisschen Hygiene-Inspektor.
Ja, sowas zum Beispiel. Er sagt dann, ja, ich habe hier die Stäbchen eingeführt, weil die sind billig und meine Untertanen müssen kein Geld für teures Besteck aus Metall bezahlen. So eine Erzstadt, da geht es halt auch viel um Handel. Und das finde ich halt auch gut. Er geht dann nach dem ersten Tag direkt zu seinem hier rechten Hand und sagt, gib mir mal alle Aufzeichnungen der letzten 10 Jahre und liest sich dann halt Sachen durch. Also es ist auch ein Anime, wo der Hauptcharakter mal Sachen irgendwie untersucht oder mit der Hexe unterhält er sich dann, will diese Kräfte auch erkunden. Aber die Hexe ist jetzt auch nicht unbedingt der Superhauptcharakter, sondern eher einen von vielen. Und das sieht man auch im Opening, was dann halt wieder so typisch chinesisch ist, so ein bisschen auch militaristisch. Man sieht halt auch ein bisschen Spoiler, dass noch wohl Schießpulver eine Rolle spielen wird.
Für die Hexenjagd.
Genau, und das Opening bringt halt so nach vorne, als ob die echt diese Stadt aufbauen wollen. Und es hat mich halt übelst alles an Crusader Kings erinnert. Weil er ist der vierte Prinz und die drei hat man kurz schon auf einer Karte gesehen, wie bei Game of Thrones. Und dann wird es dann, glaube ich, sich daran hangeln. Plus, es gibt noch eine übernatürliche Seite. Er ist an der Grenzstadt und immer im Winter kommen so Dämonen. Was ich aber auch gut finde, man hat noch nicht einen davon gesehen oder irgendwas. Also, bisschen mysteriös. Ich bin ein bisschen hyped. Mal gucken, dadurch, dass es chinesisch ist, das hat es auch wieder eine andere Gangart.
Wie war denn der Look so? Also, wie sah es aus?
Ich fand, der sah gut aus. Und wie gesagt, gerade bei den Kostümen und so, das war jetzt nicht so Standard-Bunt-Fantasy, sondern eher realistischeres, auch mit ein bisschen Heraldik geachtet und sowas alles.
Also eigentlich jeder, der mich kennt wirklich, weiß von mir, bei einer guten Hexenverbrennung bin ich am Start. Nee, aber
es wäre vielleicht auch was hier für Shin History, weil es hat auf jeden Fall einen historischen Bezug, würde ich schon sagen.
Ich finde, es klingt auch so, als könnte ich da sogar reingucken, obwohl ich den nicht auf der Liste hatte. Ist ja direkt nochmal eins mehr. Ich glaube, da gucke ich rein. Dann haben wir sogar 2 Hexen-Anime die Season. Mal gucken, wer besser rumhext. Auch wenn hier der Hauptfokus nicht auf der Hexe ist wie im anderen. Aber man kann ja mal gucken. Und
also die werden schon wichtig. Er holt dann halt auch noch eine zweite Hexe. Das ist jetzt die ersten 3 Folgen passiert. Also das, weil er jetzt einen weltlichen Ansatz verfolgt.
So einer ist er. Du?
Der Papst spielt auch noch
eine Rolle. Ja, ja, 2 Hexen, ja, ja. Wir wissen schon.
Das Erste, was er macht, ist einen Arbeitsvertrag aufsetzen.
Und das Zweite wird der Ehevertrag sein. Ja, okay. Ja, aber ey, ich habe dadurch Bock bekommen, vielleicht ihr ja auch. Die anderen Sachen können wir mal sagen. Da haben wir uns ein bisschen Trailer angeguckt. Ich zum Beispiel zu Mononoke, Movie 3 Hebigami heißt das. Dann habe ich mir mal zu Mononoke Movie 1 den Trailer gesehen. Und weil ich das Franchise immer wieder gelesen habe. Und dachte mir, scheiße, das sieht ja ultra geil aus. Und irgendwie werden wir ja ein Special machen, in irgendeiner Form oder das in irgendeinem Special mitbehandeln. Aber das können wir mal für die Mononoke-Fans, die uns schon einen Schritt voraus sind und das bis hierhin schon kennen, bin ich neidisch, weil das so geil aussieht.
Ich habe es so oft gesehen, auch in irgendwelchen Rankings, immer Azi-Anime, Top 10 oder so. Anime, die untergegangen sind, obwohl sie cool aussehen.
Sind, glaube ich, aber auch Filme. Ich glaube, das hat man relativ schnell nachgeholt. Das ist das Gute daran.
Ja.
Ja, dann gab es noch, das hast du mir gerade erklärt, Kido Kaietsu Pet Labor Easy Y.
Genau, so. Ja, also Pet Labor ist auch so ein älteres Science-Fiction-Franchise, wo es halt auch so um Mechs geht, bisschen wie Gundam, aber auch so, ich glaube, zu der Zeit auch von Ghost in the Shell sind einige Ableger rausgekommen. Hat auf jeden Fall mehrere Einträge, deswegen wird das jetzt der neueste sein. Und hat aber immer gute Animationen, das weiß ich halt. Ich habe halt schon viel Sci-Fi-Animationen auch vorgeschlagen bekommen und sieht man dann auch immer irgendwelchen Toplisten und so weiter. Und Pet Labor war da immer so ein Name wie halt Gundam. Ich glaube, Gundam ist noch mal größer, aber ja, hier geht es wohl eher um eine Polizeieinheit, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder allgemein andere Arbeitseinheiten und da kommt dieser Name her, weil das halt mehr so Rüstung für Utility sind.
Also die sahen für mich schon wie einfach so Mecha-Soldiers aus, wenn ich ganz ehrlich bin.
Vielleicht ist der Ableger jetzt Militär, das kann ja auch sein.
Aber es sah sehr cool aus und es wird nur 8 Folgen haben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele Folgen die ganzen alten haben. Vielleicht gucke ich mir mal die 8 Folgen an, die 9 jetzt. Und wenn mir die gefallen, gucke ich vielleicht mal in die alten rein. Oder wir machen das in einem extra Special.
Könnte so man ja mal Dawson recherchieren, ob die irgendwie zusammenhängen, storytechnisch.
Ja.
Müssen wir mal sehen.
Das sind halt so Mononoke und das sind so 2 Sachen, da haben wir eher Bock auf Special. Das letzte, das werden wir auf jeden Fall gucken und bestimmt auch ganz viele von euch, ist Boku no Hero Academia / More. Das wollen wir doch immer. More.
Wissen, was die Fans wollen.
Ja, und das ist quasi eine kleine OVA. die soll irgendwelche Ending-Chapters beleuchten, wenn wir es richtig verstanden haben, die es nicht ins Ende, in den Epilog des Animes quasi geschafft haben. Wissen wir jetzt nicht, ob es wirklich komplett eigenständig ist oder auf irgendwas ausbaut, was man schon gesehen hat oder angedeutet bekommen hat. Aber was soll man sagen, ist schön für My Hero Academia ist vorbei. Da gucken wir uns natürlich an, was geht. Wenn die jetzt
ja, auch, gar keine Frage.
Ich würde mir auch noch angucken, die sind jetzt alle in einer Talkshow in einem OVA und keiner kämpft und die unterhalten sich nur, würde ich mir auch angucken. Also immer alles her damit von My Hero Academia. Ja, das ist so mein Fazit.
Bin ich bei dir, werde ich safe gucken. Macht gar keinen Sinn, das nicht zu gucken. Also.
Ja. Muss aber auch sagen, dieses Season finde ich im Vergleich mit der letzten, ob es jetzt Frieren Jutsu Kaisen war, ob es Hell's Paradise war oder bei mir noch Hitori the Outcast, Vigilantes, ich kann immer so weitermachen. Es gab so viele Fortsetzungen, die auch alle geil waren. Aber das ist jetzt wieder eine Season, die ganz viel frischen Wind bringt.
Finde ich auch sehr gut.
Und da habe ich auch wieder Bock drauf, nach so einer Sachen, was nur fortgesetzt hat, nach so einer Season. Jetzt ganz viel Neues und würde ich sagen, uncork the story. Ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche. Ich habe jetzt noch einen geilen Geburtstag. Ich baller mir jetzt Baklava rein, bis mir schlecht wird.
Das klingt nach einem Plan.
Bis dann würde ich sagen, macht's gut, bis nächste Woche und Kampai.
Kampai. Wake you, wake you, wake you, wake you, turn the rays on the sun. Turn away on my peaceful sun, the rays on the sun. Hey!